Evelyn von Jane Austen. In einem abgelegenen Winkel von Sussex liegt, soweit ich weiß, ein Dorf namens Evelyn, vielleicht einer der schönsten Flecken im ganzen Süden Englands. Ein Gentleman, der vor etwa 20 Jahren durch den Ort ritt, war in diesem Betreff so gänzlich meiner Meinung, dass er vor dem kleinen Wirtshaus des Ortes anhielt und sich angelegentlich danach erkundigte, ob in dem Kirchspiel irgendein Haus zu vermieten sei. Die Wirtin, welche wie jedermann in Evelyn überaus liebenswürdig war, schüttelte auf diese Frage den Kopf, schien jedoch mit einer Antwort zu zaudern. Diese Ungewissheit konnte er nicht ertragen und wusste doch nicht, wie er das Gewünschte in Erfahrung bringen sollte. Eine Frage zu wiederholen, welche die gute Frau allem Anschein nach bereits in Unruhe versetzt hatte, war ihm unmöglich. In sichtlicher Erregung wandte er sich ab. »In welcher Lage befinde ich mich nur«, sagte er zu sich selbst, indes er zum Fenster schritt, das er nach oben schob. Durch die Luft, die er nach dem Öffnen des Fensters weit mehr als vorher verspürte, fühlte er sich belebt. Doch dies währte nur einen Augenblick. Die quälenden Schmerzen des Zweifels und der Ungewissheit lasteten erneut auf seinen Lebensgeistern. Die gute Frau, welche schweigend, aber aufmerksam alle Veränderungen seines Mienenspiels mit jenem Wohlwollen betrachtet hatte, das alle Bewohner Evelyns auszeichnet, drang in ihn, ihr den Grund seines Unwohlseins zu sagen. »Sollte es irgend in meiner Macht stehen, Sir, Ihren Kummer zu erleichtern, sagen Sie mir nur, was ich tun kann, ihn zu lindern, und glauben Sie mir, es wird Ihnen am Balsam des Trostes und der Hilfe nicht mangeln, denn ich habe für wahr eine mitfühlende Seele.« »Liebenswertes Wesen«, sagte Mr. Gower, der fast zu Tränen gerührt war, »solche Seelengröße in jemandem, für den ich beinahe ein Fremder sein muss, lässt mich nur umso inbrünstiger nach einem Haus in diesem reizenden Dorfe verlangen. Was gäbe ich nicht darum, Ihr Nachbar zu sein, mich Ihrer Bekanntschaft erfreuen zu dürfen und obendrein der Kenntnis Ihrer Tugenden. O, mit welchen Freuden würde ich mich selbst nach einem solchen Beispiele richten. Sagen Sie mir also, beste aller Frauen, gibt es gar keine Möglichkeit? Mir verschlägt es die Sprache. Sie wissen, was ich sagen will.« »O weh, Sir«, erwiderte Mrs. Willis, »keine einzige. Jedes Haus in diesem Dorf ist bewohnt aufgrund der lieblichen Lage und der reinen Luft, in welche sich weder Elend noch Krankheit noch Laster jemals mischten. Und doch«, nach kurzem Innehalten, »gibt es eine Familie, welche, ob zwar sie zärtlich an dem Orte hängt, möglicherweise aus besonderer Großzügigkeit bereit sein könnte, ihnen ihr Haus zu überlassen.« Freudig griff er diesen Gedanken auf, und nachdem er sich den Weg zum Haus hatte beschreiben lassen, machte er sich dorthin auf. Mit Entzücken nahm er die Lage des Hauses wahr, als er sich ihm näherte. Es befand sich genau in der Mitte eines kleinen, kreisrunden Rasens, den ein gleichförmiger Staketenzaun eingrenzte und eine Anlage von lombardischen Pappeln und Fichten umsäumte, welche abwechselnd in drei Reihen gepflanzt waren. Durch diese herrliche Zierpflanzung verlief ein Kiespfad, und da den übrigen Rasen keinerlei Baumstämme verunzierten und seine völlig ebene und glatte Oberfläche vier weiße Kühe abgrasten, die in symmetrischem Abstand zueinander aufgestellt waren, war der Gesamtanblick, als Mr. Gower den Rasen betrat, außergewöhnlich eindrucksvoll. Ein herrlich gebogener Kiesweg führte ohne Kurven oder Unterbrechungen geradewegs zum Haus hin. Mr. Gower läutete. Die Tür wurde alsbald geöffnet. »Sind Mr. und Mrs. Webb zu Hause?« »Mein guter Herr, so ist es«, erwiderte der Bedienstete. Und indem er vorausging, geleitete er Mr. Gower nach oben in ein sehr elegantes Ankleidezimmer, wo eine Dame sich von ihrem Sitz erhob und ihn mit all der Großzügigkeit willkommen hieß, die Mrs. Willis der Familie zugeschrieben hatte. »Willkommen, Bester unter den Sterblichen, willkommen in diesem Haus und willkommen zu allem, was es enthält. William, vermelde deinem Herrn das Glück, dessen ich mich erfreue. Lade ihn ein, daran teilzuhaben. Serviere sogleich etwas Schokolade. Decke im Speisezimmer den Tisch und trage die Wildpastete auf. Biete dem Gentleman in der Zwischenzeit ein paar Sandwiches an und bringe einen Fruchtkorb herein. Lasse auch einige Sorbets und eine Terrine mit Suppe auftragen und vergiss nicht Süßspeisen und Gebäck.« Dann wandte sie sich an Mr. Gower, indes sie ihre Geldbörse hervorzog. »Nehmen Sie dies, mein guter Herr. Seien Sie versichert, dass ich Ihnen gern alles gebe, was zu geben in meiner Macht steht. Ich wünschte, meine Börse wöge schwerer, aber Mr. Webb wird dies wettmachen. Ich weiß, dass er an die 100 Pfund in barem Geld im Hause hat, die er Ihnen unverzüglich überantworten wird.« Mr. Gower war von ihrer Großmut überwältigt, als er die Geldbörse einsteckte. Und das Übermaß seiner Dankbarkeit bewirkte, dass er seine Bereitschaft, die 100 Pfund anzunehmen, nur mit Mühe verständlich ausdrücken konnte. Bald darauf betrat Mr. Webb den Raum, und er wiederholte alle Freundschafts- und Herzlichkeitsbezeigungen, welche seine Gattin bereits geäußert hatte. Wenig später erschienen Schokolade, Sandwiches, Süßspeisen, Gebäck, Sorbets und Suppe. Und nachdem Mr. Gower von allem probiert und die Reste eingesteckt hatte, führte man ihn in das Speisezimmer, wo er ein überaus köstliches Dinner aß und von den allerfeinsten Weinen kostete, während Mr. und Mrs. Webb neben ihm standen und ihn unermüdlich aufforderten, noch ein wenig mehr zu essen und zu trinken. »Mein lieber Herr«, sagte Mr. Webb, als Mr. Gowers Mahlzeit beendet war, »was bleibt uns nun noch zu tun, um Ihr Glück zu mehren und Ihnen die Zuneigung, die wir für Sie empfinden, zu beweisen? Sagen Sie uns, wonach es Sie gelüsten mag, und seien Sie unseres Dankes dafür versichert, dass Sie uns Ihre Wünsche mitzuteilen geruhten. So geben Sie mir Ihr Haus und Ihre Ländereien, mehr verlange ich nicht. Sie sind die Ihren«, riefen beide wie aus einem Mund. »Von Stund an sind Sie die Ihren.« Nachdem man einen Vertrag geschlossen und Mr. Gower das Geschenk angenommen hatte, läutete Mr. Webb, um die Kutsche zu bestellen, und bat William gleichzeitig, die jungen Damen herbeizurufen. »Edelste aller Sterblichen«, sagte Mrs. Webb, »wir werden Ihre Zeit nicht lange in Anspruch nehmen.« »Entschuldigen Sie sich nicht, meine Gnädigste«, erwiderte Mr. Gower, »es steht Ihnen frei, noch eine halbe Stunde länger zu verweilen, wenn es Sie danach gelüsten sollte.« Beide ergingen sich in Begeisterung ob seiner Höflichkeit, welche, wie sie befanden, ihr eigenes Betragen, indem sie seine Zeit in Anspruch nahmen, nur umso unentschuldbarer erscheinen lassen musste. Bald darauf betraten die jungen Damen den Raum. Die älteste war etwa 17 Jahre alt, die übrigen waren etwas jünger. Kaum hatte Mr. Gower seinen Blick auf Miss Webb gerichtet, als er den Eindruck empfing, dass es zu seinem Glück mehr bedurfte als des Hauses, das man ihm soeben geschenkt hatte. Mrs. Webb machte ihn mit ihrer Tochter bekannt. »Meine Liebe, unser teurer Freund Mr. Gower, er war so gütig, dieses Haus, so klein es ist, anzunehmen und zu versprechen, es für immer zu behalten.« »Erlauben Sie mir, Sir«, sagte Miss Webb, »Ihnen zu sagen, wie sehr ich Ihr Entgegenkommen zu schätzen weiß, welches mehr als schmeichelhaft ist, bedenkt man, seit welch kurzer Zeit erst meine Eltern mit Ihnen bekannt sind.« Mr. Gower verneigte sich. »Sie tun mir zu viel der Ehre an, meine Gnädigste. Ich versichere Sie, dass mir das Haus ganz außergewöhnlich zusagt. Und wollten Ihre Eltern Ihre Großzügigkeit damit krönen, dass Sie mir Ihre älteste Tochter nebst einer ansehnlichen Mitgift zur Frau gäben, bliebe mir nichts mehr zu wünschen übrig.« Dieses Kompliment zauberte ein Erröten auf die Wangen der lieblichen Miss Webb, welche jedoch der Entscheidung ihrer Eltern nicht vorgreifen wollte. Sie blickten einander entzückt an. Und zuletzt brach Mr. Webb das Schweigen und sagte, »Wir beugen uns unter der Last der Verpflichtungen Ihnen gegenüber, welchen wir niemals werden Genüge leisten können. Nehmen Sie unsere Tochter, nehmen Sie unsere Maria, und ihr wird die schwere Aufgabe zuteil werden, sie für einen Teil ihrer reichen Wohltätigkeit zu entschädigen zu suchen.« Er fügte hinzu, »Ihr Vermögen besteht in nicht mehr als 10.000 Pfund, beinahe zu wenig, als dass man es anbieten dürfte.« Da dieser Einwand jedoch augenblicklich durch die Großzügigkeit Mr. Gowers ausgeräumt wurde, der sich mit dem erwähnten Betrag zufrieden erklärte, verabschiedeten sich Mr. und Mrs. Webb mitsamt ihren jüngeren Töchtern, und am nächsten Tag wurde die Verehelichung ihrer Ältesten mit Mr. McGower gefeiert. Der liebenswerte Mann fand sich nunmehr in unumwölkter Glückseligkeit. Mit einer liebreizenden und überaus verdienstvollen jungen Frau vereinigt, im Besitz eines beträchtlichen Vermögens und eines eleganten Hauses und Bewohner des Dorfes Evelyn, was ihm erlaubte, die Bekanntschaft mit Mrs. Willis zu pflegen. Welchen unerfüllten Wunsch konnte er da noch haben? Eine Zeit lang hatte er den Eindruck, dass es einen solchen Wunsch nicht gab, bis er sich eines Tages mit Maria an seinem Arm in der Zierpflanzung erging und sie eine vollkommen erblühte Rose auf dem Kiesweg liegen sahen. Sie war von einem Rosenbusch gefallen, welchen Mr. Webb ebenso wie drei andere gepflanzt hatte, um dem Spazierweg eine erfreuliche Abwechslung zu verleihen. Außerdem dienten die vier Rosenbüsche als Kennzeichen der vier Teile der Zierpflanzung, auf das ein Reisender jederzeit wusste, wie weit er in seinem Umwandern des Rasens gediehen war. Maria blieb stehen, um die herrliche Blume aufzuheben, die sie mit aller Großzügigkeit ihrer Familie ihrem Mann reichte. »Mein lieber Frederick«, sagte sie, »bitte nimm diese reizende Rose.« »Rose«, rief McGower aus, »O Maria, woran gemahnt mich dies? Ach, meine arme Schwester, wie sehr habe ich dich vernachlässigt!« Es verhielt sich nämlich so, dass Mr. Gower der einzige Sohn einer sehr großen Familie war, deren 13. Tochter Miss Rose Gower war. Diese junge Dame, deren Verdienste ein besseres Schicksal für sie hätten erwarten lassen, als ihr zuteil wurde, war der Augapfel ihrer Verwandten. Die Zartheit ihrer Haut und der Glanz ihres Auges berechtigten sie zu dieser voreingenommenen Liebe aufs Überzeugendste. Ein weiterer Umstand, welcher die Liebe, die man ihr entgegenbrachte, verstärkte, war die unerreichte Fülle ihres Haarschopfes. Wenige Monate vor der Heirat ihres Bruders war ihr Herz von den Aufmerksamkeiten und Reizen eines jungen Mannes berührt worden, dessen gesellschaftliche Stellung und Erwartungen Einwände seiner Familie gegen eine Verbindung erwarten lassen mussten, welche für die ihre nur höchst wünschenswert sein konnte. Von Seiten des jungen Mannes wurden Vorschläge vorgebracht und von Seiten seines Vaters entsprechende Einwände. Man forderte ihn auf, von Carlisle, wo er sich mit seiner geliebten Rose aufhielt, auf den Familiensitz in Sussex zurückzukehren. Er sah sich genötigt, den Wünschen zu entsprechen, und der verärgerte Vater, der seinen Worten entnahm, wie entschlossen er war, keine andere zu heiraten, schickte ihn für 14 Tage auf die Insel Wight in Obhut der Familie Chaplin, in der Hoffnung, seine Unerschütterlichkeit durch das Vergehen der Zeit und den Aufenthalt in einem fremden Land zu überwinden. Folglich bereitete man sich darauf vor, England für lange Zeit lebewohl zu sagen. Es wurde dem jungen Edelmann nicht gestattet, seine Rosa zu sehen. Man stach in See. Ein Sturm kam auf, dem die Künste der Seeleute nicht gewachsen waren. Das Schiff strandete an der Küste von Calshot und jedermann an Bord kam ums Leben. Dieses traurige Ereignis war bald in Carlisle bekannt und es betrübte die schöne Rose mehr, als sich in Worten ausdrücken lässt. Um ihre Betrübnis zu mildern, indem er ihr ein Bild ihres glücklosen Geliebten verschaffte, unternahm ihr Bruder eine Reise nach Sussex in der Hoffnung, dass der strenge, doch vom Kummer gebeugte Vater ihm am Ziel derselben seine Bitte nicht abschlagen werde. Als er in Evelyn eintraf, befand er sich nur mehr wenige Meilen von Schloss entfernt. Doch die erfreulichen Dinge, welche ihm widerfuhren, ließen ihn für eine Zeit lang ganz und gar den Grund seiner Reise und seine unglückliche Schwester vergessen. Der kleine Zwischenfall mit der Rose rief ihm jedoch wieder alles ins Gedächtnis zurück, was mit ihr zu tun hatte, und bitter bereute er seine Gedankenlosigkeit. Unverzüglich kehrte er ins Haus zurück und schrieb voll des Kummers, der Besorgnis und der Scham folgenden Brief an Rosa. 14. Juli, Evelyn. Meine allerliebste Schwester. Da es nunmehr 4 Monate her ist, dass ich Carlisle verließ, in welchem Zeitraum ich dir kein einziges Mal schrieb, wirst du mich möglicherweise zu Unrecht der Nachlässigkeit und Unachtsamkeit beschuldigen. O weh, ich muss erröten, wenn ich bedenke, wie gerechtfertigt deine Anschuldigungen wären. Doch solltest du noch unter den Lebenden weilen, so urteile nicht zu hart über mich und glaube nicht, dass ich auch nur für einen Augenblick die Lage meiner Rose vergessen könnte. Sei versichert, dass ich dich nicht länger vergessen will, sondern so bald wie möglich zu Schloss eilen will, wenn deine Antwort mir zeigt, dass du noch lebst. Maria vereinigt all ihre treuen und liebevollen Wünsche für dein Wohlergehen mit den meinen. Und ich bin dein ergebener F. Gower. In ängstlicher Erwartung sehnte er eine Antwort auf seinen Brief herbei, welche so schnell eintraf, wie es die große Entfernung zu Carlisle zuließ. Doch ach, sie war nicht von Rosas Hand. Carlyle, 17. Juli. Lieber Bruder, meine Mutter nahm sich die Freiheit, deinen Brief an die arme Rose zu öffnen, welche seit 6 Wochen tot ist. Deine lange Abwesenheit und dein anhaltendes Schweigen haben uns allen viel Sorge bereitet und ihr frühes Hinscheiden befördert. Deine Reise nach Schloss ist daher nicht mehr erforderlich. Du sagst uns nicht, wo du dich aufgehalten hast, seit du Carlyle verließest, noch erklärst du im geringsten deine übermäßig weitschweifige Abwesenheit, was uns ein wenig erstaunt. Wir alle senden Maria unsere besten Grüße und wüssten gern, wer sie ist. Deine dich liebende Schwester M. Gower. Dieser Brief, nach Erhalt dessen Mr. Gower sich genötigt fand, den Tod seiner Schwester seinem eigenen Betragen zuzuschreiben, erschütterte seine Empfindungen so heftig, dass er trotz seines Aufenthalts in Evelyn, wo man fast nie von Krankheiten hörte, einen Gichtanfall erlitt, welcher ihn an sein Zimmer fesselte und auf diese Weise Maria Gelegenheit bot, sich in Charles Grandisons bevorzugter Rolle hervorzutun, der der Krankenpflegerin. Keine Frau hätte sich jemals unter solchen Umständen liebenswerter zeigen können als Maria, und dank ihrer unablässigen Bemühungen war es ihr zuletzt vergönnt, ihn allmählich wieder den Gebrauch seiner Füße erlangen zu sehen. Dieser Segen wurde von ihm keineswegs gering geschätzt, denn kaum sah er sich in der Lage, aus dem Haus zu gehen, als er sein Pferd bestieg und nach Schloss ritt, um zu erkunden, ob seine Lordschaft, milde gestimmt durch seines Sohnes Tod, nunmehr dazu zu bewegen gewesen wäre, einer Heirat zuzustimmen, hätten sein Sohn und Rose noch gelebt. Seine liebenswerte Maria folgte ihm mit dem Blick, bis sie ihn nicht mehr sehen konnte. Und dann sank sie, von Kummer überwältigt, auf ihren Stuhl und erkannte, dass es für sie keinen Seelenfrieden gab, wenn er nicht da war. Spätes abends erreichte Mr. Gower das Schloss, welches sich auf einer waldigen Anhöhe mit einem herrlichen Ausblick auf das Meer befand. Die Lage missfiel Mr. Gower keineswegs, obgleich sie der seines eigenen Hauses zweifelsohne ausgesprochen unterlegen war. Die Neigung des Geländes und die verschwenderische Fülle an altem Holz schienen ihm schlecht zum Stil des Schlosses zu passen, denn dieses war ein sehr altes Gebäude, welches seiner Meinung nach den Rasen von Evelyn Lodge benötigte, damit dieser einen Kontrast herstellte und den Gesamteindruck belebte. Der düstere Anblick des alten Schlosses, welches über ihm dräute, als er der gewundenen Auffahrt folgte, erfüllte ihn mit Schrecken. Und erst als er in den Salon geführt wurde, wo die Familie sich zum Tee eingefunden hatte, fühlte er sich in Sicherheit. Mr. Gower war jedermann in diesem Zirkel völlig unbekannt. Doch obgleich er sich im Dunkeln unfehlbar fürchtete und schnell erschrak, wenn er allein war, ermangelte es ihm nicht an jenem notwendigeren und edleren Mut, welcher ihm erlaubte, sich ohne zu erröten einem Kreis höher gestellter Personen beizugesellen, welche er nie zuvor gesehen hatte, und sich mitten unter ihnen mit größter Kaltblütigkeit niederzusetzen. Der Name Gower war Lord nicht unbekannt. Trotz seiner Betrübnis und seines Erstaunens erhob er sich und empfing Mr. Gower mit aller Höflichkeit eines wohlerzogenen Mannes. Lady, die ob des Verlusts ihres Sohnes tieferen Kummer empfand, als dies dem Herzen seiner Lordschaft jemals möglich gewesen wäre, konnte kaum auf ihrem Sitz verharren, als sie erfuhr, dass sie den Bruder ihrer vielbeklagten Rosa vor sich hatte. »Milord«, sagte Mr. Gower, sobald er sich gesetzt hatte, »es erstaunt Sie möglicherweise, den Besuch eines Mannes zu erhalten, den hier zu erblicken Sie nicht im geringsten erwarten konnten.« Doch der wahre Grund, warum ich sie belästige, ist meine Schwester, meine unglückselige Schwester. Das glücklose Geschöpf lebt nicht mehr. Und wenngleich es ihr keine Befriedigung bereiten kann, dies zu wissen, erführe ich doch gern zur Belehrung ihrer Familie, ob der Tod des unglücklichen Paares einen genügend starken Eindruck auf ihr Herz gemacht hat, um ihnen jene Zustimmung zu ihrer Heirat abzuringen, zu welcher sie in glücklicheren Zeiten nicht zu bewegen waren, angenommen, die beiden wären am Leben. Seine Lordschaft schien vor Verblüffung sprachlos zu sein. Lady konnte es nicht ertragen, ihren Sohn erwähnt zu hören, und verließ den Raum in Tränen. Die übrigen Familienmitglieder verharrten voll Aufmerksamkeit und zweifelten nicht daran, dass Mr. Gower nicht Herr seiner Sinne war. Mr. Gower, erwiderte seine Lordschaft, dies ist eine äußerst sonderbare Frage. Mir will scheinen, dass Sie ein Ding der Unmöglichkeit unterstellen. Niemand kann den Tod meines Sohnes aufrichtiger bedauern, als ich es stets getan habe. Und es betrübt mich sehr zu erfahren, dass Miss Gowers Tod durch den seinen beschleunigt wurde. Sie lebend zu wähnen, muss jedoch jeden Wunsch in dieser Angelegenheit anders zu empfinden, in mir zunichte machen. Mylord, erwiderte Mr. Gower empört, ich sehe, dass Sie ein ganz und gar starrsinniger Mensch sind und dass nicht einmal der Tod Ihres Sohnes den Wunsch in Ihnen wecken kann, sein künftiges Leben als ein glückliches zu sehen. Ich werde Ihre Lordschaft nicht länger aufhalten. Ich sehe, dass Sie ein ganz und gar böser Mensch sind. Und damit habe ich die Ehre, allen anwesenden Mylords und Miladies einen guten Abend zu wünschen. Er verließ auf der Stelle den Raum, wobei er in der Hitze seiner Empörung nicht bedachte, wie spät es war, was ihn zu jedem anderen Zeitpunkt mit Furcht erfüllt hätte, und hinterließ alle Anwesenden in der einstimmigen Überzeugung, dass sie es mit einem Wahnsinnigen zu tun gehabt hatten. Als er jedoch sein Pferd bestiegen hatte und die großen Tore des Schlosses sich hinter ihm geschlossen hatten, spürte er am ganzen Körper einen alles durchdringenden Schauder. Fürwahr, betrachten wir nur seine Lage. Allein zu Pferde zu einer so späten Jahreszeit wie August und Tageszeit wie 9 Uhr abends, ohne Licht ihn zu geleiten als das des beinahe vollen Mondes. Wer könnte da umhin, ihn zu bedauern? Kein Haus innerhalb der nächsten Viertelmeile und hinter ihm ein finsteres Schloss, verdüstert noch vom tiefen Schatten der Walnussbäume und Fichten. Ihm war fürwahr, als machten seine Ängste ihn närrisch, und indem er die Augen schloss, bis er das Dorf erreichte, um weder Sinti und Roma noch Gespenster zu erblicken, ritt er den ganzen Weg im Galopp. Bei seiner Heimkunft läutete er die Türglocke, doch niemand erschien, und er läutete ein zweites Mal, doch niemand öffnete, und ein drittes und viertes Mal mit nicht mehr Erfolg, als er das Fenster des Speisezimmers offen stehen sah und hineinsprang und seinen Weg im Haus nahm, bis er Marias Ankleidezimmer erreichte, wo er alle Bediensteten beim Tee vorfand. Ob eines so ungewöhnlichen Anblicks überrascht, fiel er in Ohnmacht und fand sich beim Erwachen auf dem Sofa wieder, indes die Zofe seiner Frau vor ihm kniete und seine Schläfen mit ungarischem Wasser benetzte. Von ihr erfuhr er, dass seine Abreise seine geliebte Maria so erschüttert hatte, dass sie etwa 3 Stunden danach an gebrochenem Herzen gestorben war. Daraufhin fasste er sich so weit, dass er die erforderlichen Anordnungen für ihr Begräbnis treffen konnte, welches am folgenden Montag stattfinden sollte, da man den Samstag schrieb. Als Mr. Gower die Reihenfolge des Trauerzuges bestimmt hatte, machte er sich selbst nach Carlisle auf, um seinem Kummer im Busen seiner Familie freien Lauf zu lassen. Dort traf er nach einer herzerfrischenden Reise von 3,5 Tagen in bester Laune und Gesundheit ein. Und wer beschriebe sein Erstaunen, als er beim Betreten des Frühstücksraums Rosa, seine geliebte Rosa, auf einem Sofa sitzen sah? Bei seinem Anblick fiel sie in Ohnmacht, und sie wäre gestürzt, wenn nicht ein Gentleman, der mit dem Rücken zur Tür saß, aufgesprungen wäre und sie davor bewahrt hätte, zu Boden zu fallen. Alsbald kam sie wieder zu sich und stellte ihrem Bruder den Gentleman als ihren Ehemann, einen Mr. Davenport, vor. »Aber, liebste Rosa«, sagte der erstaunte Gower, »ich dachte, du wärest tot und begraben.« »Mein liebster Frederick«, erwiderte Rosa, »ich wollte, dass du dies denkst, da ich hoffte, du würdest dieses Gerücht überall verbreiten, so dass es auf irgendeinem Wegeschloss erreichte, denn ich hoffte auf diese Weise, die Herzen der Bewohner des Schlosses zu erweichen.« Erst vorgestern erfuhr ich den Tod meines geliebten Henry aus dem Mund Mr. Davenports, der seinen Bericht damit beschloss, dass er mir seine Hand antrug. Ich nahm sie freudig an und wurde ihm gestern angetraut. Mr. Gower umarmte seine Schwester und schüttelte die Hand Mr. Davenports, und danach wanderte er in der Stadt umher. Als er an einem Wirtshaus vorbeikam, bestellte er einen Humpen Bier, der unverzüglich von seiner alten Freundin Mrs. Willis gebracht wurde. Groß war sein Erstaunen, Mrs. Willis in Carlisle zu sehen. Doch eingedenk der Achtung, die er ihr schuldete, fiel er auf ein Knie und ließ sich die schäumende Schale von ihr reichen, die ihn köstlicher dünkte denn Nektar. Unverzüglich bot er ihr sein Herz und seine Hand an, was sie sich voll Anmut anzunehmen herbeiließ, indem sie ihm erklärte, dass sie nur zu Besuch bei ihrer Cousine weile, welche das Wirtshaus zum Anker unterhielt, und dass sie bereit sei, nach Evelyn zurückzukehren, sobald es ihm gefalle. Am nächsten Morgen wurden sie getraut und machten sich sogleich auf den Weg nach Evelyn. Als er zu Hause eintraf, erinnerte er sich daran, dass er Mr. und Mrs. Webb gar nicht geschrieben hatte, um ihnen den Tod ihrer Tochter mitzuteilen, von dem sie, wie er zu Recht annahm, nichts wissen konnten, da sie nie irgendwelche Zeitungen lasen. Er sandte auf der Stelle folgenden Brief: Evelyn, 19. August 1809. Teuerste Madame, wie sollen Worte den Schmerz ausdrücken, den ich fühle? Unsere Maria, unsere geliebte Maria ist nicht mehr. Sie tat den letzten Atemzug am Samstag, dem 12. August. Ich sehe sie vor mir, wie sie in tiefstem Kummer nicht ihren, wohl aber meinen Verlust beklagen. Seien Sie unbesorgt, ich bin glücklich. Denn was bliebe mir zu wünschen, da ich mit meiner liebreizenden Sarah vereint bin? Ich empfehle mich hochachtungsvoll als der Ihre, F. Gower. Westgate Building, 22. August. Edelster, bester aller Sterblichen. Welch ungeheuchelte Glückseligkeit bedeutet es uns, Ihr gegenwärtiges Wohlergehen und Glück zu erfahren. Und wie ungeheuchelt ist unsere Dankbarkeit für die beispiellose Großzügigkeit, mit der Sie uns schrieben, um uns zu dem unglücklichen Unglücksfall zu kondolieren, welcher unserer Maria widerfuhr. Ich lege einen Wechsel auf unseren Bankier über 30 Pfund bei, welchen anzunehmen Mr. Webb und ich Sie und die liebenswerte Sarah ersuchen. Ihre überaus dankbare N. Augusta Webb. Mr. und Mrs. Gower lebten viele Jahre lang in Evelyn und erfreuten sich des vollendeten Glücks, welches der gerechte Lohn ihrer Tugenden war. Die einzige Veränderung, die sich in Evelyn ereignete, war der Umstand, dass Mr. und Mrs. Davenport sich in Mrs. Willis einstiger Behausung einrichteten und auf viele Jahre die Besitzer des Wirtshauses zum Weißen Pferd waren.